herzlich willkommen zur Podcast-Folge der Solothurner Spitäler. Heute reden wir über ein spannendes Thema. Es geht nämlich um Karriereweg für die Frauen in der Medizin. Noch heute sind ganz viele Führungspositionen häufig von Männern besetzt. Und doch gibt es viele Frauen, die auf diesen Weg gehen und so auch Vorbilder für viele sind. Und zwei solche Frauen, die treffe ich jetzt und ich freue mich mehr, über ihre Erfahrungen zu erfahren und natürlich auch über die Chancen und die Herausforderungen, die es gibt. Und damit herzlich willkommen Dr. Katharina Rüther-Wolf, schön bist du da. Und Dr. Regula Fankhauser, schön bist auch du da.
Merci für die Einladung.
Sie arbeiten beide in den Solothurner Spitälern. Was macht ihr?
Ich bin seit 3 Jahren die ärztliche Direktorin von den Solothurner Spitälern, bin aber von Haus aus Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe.
Spannend. Wie sieht es bei dir aus?
Ich bin leitende Ärztin auf der inneren Medizin im Haus und stellvertretende Chefärztin. Genau.
Also beide in Führungspositionen. Jetzt, bevor wir auf die Führungspositionen eingehen, vielleicht, was mich noch Wunder nimmt, ist es für euch schon immer klar gewesen, dass ihr Ärztin werden wollt?
Bei mir tatsächlich ja. Ich komme aus so einer Ärztefamilie und alle haben mir geraten, das Jahr nicht zu werden. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht und habe gesagt, das ist einfach mein Zuhause.
Ist das so dein Schlüsselmoment gewesen?
Ja.
Und wo ist das Praktikum gewesen?
Auf das war noch in Deutschland. Wie man hört, komme ich ursprünglich aus Deutschland, bin aber schon eingebürgert und seit langer, langer Zeit hier.
Und auf welcher Abteilung? Ist das Gynäkologie gewesen?
Nein, okay. Das war auf der Säuglingsstation. Man musste von der Schule aus so ein Pflegepraktikum machen, aber es war gar nicht die Tätigkeit auf der Station, sondern den Eingang und dann den Geruch vom Spital und das Prozess im Spital. Und da habe ich gedacht, das ist einfach mein Zuhause.
Das ist sehr witzig, weil viele sagen, ja, sie wollen nicht ins Spital wegen dem Geruch. Ja. Bei dir war es das pure Gegenteil. Ja. Wie ist es bei dir, Regula?
Ich bin auch gerne im Spital. Bei mir war es nicht ganz so geradlinig. Ich habe es auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Ich war zuerst Pflegefachfrau. Und als ich dann fertig war mit dieser Ausbildung, habe ich mich gefunden, es wäre jetzt schön, noch ein bisschen mehr zu wissen, noch ein bisschen mehr zu lernen. Ich habe dann die Matur nachgeholt und noch studiert.
Ja, auch sehr spannend. Jetzt, wenn ihr zurückdenkt an die Ausbildungszeit, so das Medizinstudium, wie war das gewesen? Wie ist euch das in Erinnerung geblieben?
Ja, grundsätzlich halt streng. Ich musste noch ein bisschen arbeiten nebenbei, weil es halt der zweite Bildungsweg war. Streng, aber auch interessant durch die vielfältigen Fächer. Am interessantesten ist es dann geworden, wenn man so ein bisschen die klinischen Fächer hatte und Patientenkontakt. Spannend, aber anspruchsvoll.
Also wirklich auch, wenn du mit Patienten sozusagen auch in Kontakt
bist. Ja, genau.
Ja. Wie war es für dich?
Ich bin wahnsinnig neugierig und ich liebe es zu lernen. Und für mich war das Studium ideal, weil ich diese Bücher wahnsinnig gern verschlungen habe. Also immer wieder was Neues und das finde ich auch an der Medizin so fantastisch, so faszinierend, dass ich das Wissen, das nicht einmal gesetzt ist, sondern dass es immer schneller wird. Man weiß ja, früher hat es so 15 Jahre zu unserer Zeit, wo wir studiert haben, 15 Jahre gedauert, bis man gesagt hat, das Medizinwissen verdoppelt sich. Heutzutage sagen die Studien 73 Tage.
Das ist schon spannend.
Und das ist unglaublich. Und man merkt das auch, das hat auch große Herausforderungen. Man kann eigentlich gar nicht mehr mitkommen, aber trotzdem es wird einem nie langweilig.
Ja, ich wollte sagen, es hört doch nie auf, dass man etwas lernen kann.
Mhm, genau.
Und wie ist es so speziell als Frau in dieser Ausbildung? Habt ihr dort so Unterschiede gesehen in Bezug zu Männern?
Also ich habe schon Schlüsselerlebnisse gehabt. Das erste Mal in der Chirurgie im OP-Saal, wo ein hochrangiger Chefarzt aus Deutschland oder in Deutschland war das, gesagt hat, ach schau mal an, jetzt kommen sogar die Frauen in den OP und wollen an den Tisch. Oder wenn man untersucht hat in einem Mannzimmer, dass es heißt, ach, jetzt gibt's Frauen, die untersuchen. Also das kam schon immer wieder vor.
Und wie hast du es denn geschafft, dort kräftig zu bleiben, sage ich jetzt mal, standhaft zu bleiben, ohne dass du eingeschüchtert bist?
Ich weiß nicht, ich habe die intrinsische Motivation, dass das Gesundheitssystem besser werden kann, noch besser. Und ich glaube, da spielen Frauen auch einen wichtigen Teil daran.
Hast du ähnliche Situationen erlebt?
In der Ausbildung vielleicht weniger, in der Weiterbildung eher, wenn ich eben selber schon Familie hatte. Aber jetzt nicht so diskriminierende Sprüche, aber ich bin dort schon auch mal gefragt worden, ob ich den Kind nicht vermisse von einem Oberarzt, der selber 5 Kinder hat oder wo ich sie hertue.
Das ist immer spannend.
Ja, wo man sonst als Mann jetzt nicht müsste grosse Auskunft geben, oder?
Ja. Und so der Berufseinstieg, als das Studium fertig war, wie habt ihr das erlebt?
Streng. Wie die meisten, auch heutzutage noch. Die ersten 3 Monate sind streng. Wir arbeiten viel, bis man wieder ein bisschen die Routine hat vom rein, von rein kognitiven Betätigung im Studium hin zu Alltagsmanagement, Zeitmanagement, Effizienz. Und auch einfach die vielen Erkrankungen, also die innere Medizin ist sehr breit, die Gynäkologie eigentlich auch. Man schwimmt einfach zuerst mal ein bisschen.
Das kann ich mir vorstellen. Wie war es bei dir?
Ich habe im Wallis angefangen, in einer Reha-Klinik. Und da war der Einstieg eigentlich noch sehr gut, weil man die Patienten wirklich lange hatte und nicht so ein schneller Turnover. Da habe ich mich sehr wohl gefühlt, wie ich dann ans Unispital in Basel gegangen bin und Gynäkologie. Da war schon genau dieses beschriebene kalte Wasser. Da kann man sich einfach nur an Hebammen und Pflegende wenden, die einfach häufig viel mehr praktische Ahnung haben als ein Assistenzarzt am Anfang.
Jetzt wollte ich gerade fragen, wie ihr unterstützt worden seid jetzt von den Spitälern in dieser Anfangszeit?
Also ich glaube, man muss sich wirklich gut mit dem Fachpersonal sämtlichen stellen, weil die haben wahnsinnig viel Ahnung und die können einem wirklich helfen. Und dann natürlich die Senior, also Oberärzte, leitende Ärzte, da gibt es schon auch sehr gute Mentoring und Unterstützung. Also das war für mich ein Hauptgrund, in die Schweiz zu kommen. Und das war ein Riesenunterschied zu Deutschland.
Okay.
Damals, ich weiß nicht, wie es jetzt ist.
Ja. Und wie sind so die Karriereweg, wie war der? Welche Schritte sind da wichtig, dass du da bist, wo du heute bist?
Sicher, dass ich mich noch weitergebildet habe, eigentlich ständig. Dass ich auch, wenn die Kinder etwas grösser waren, auch mal zu einem adäquaten Pensum wieder arbeiten.
Wie viel hast du am Anfang gearbeitet?
Ich habe mich abgewechselt mit meinem Partner. Jemand hat mal 100, der andere 50 gearbeitet und dann immer so abwechslungsweise. Und dann habe ich eigentlich ziemlich gleich mal durchgehend 80 bis 100 gearbeitet. Also das ist dann seit 100, ja. Und Weiterbildung, ich denke, es reicht nicht, wenn man ein guter Kliniker ist, für ein Spital weiterzukommen. Man muss noch Zusatzqualifikationen haben. Bei mir ist es jetzt der MME, Master of Medical Education. Kann ein MBA sein, je nachdem, wo man her will. Oder eine akademische Karriere in einem Unispital, dass man früh in die Forschung hineingeht. Ich glaube, die Planung ist wichtig, dass man ein bisschen weiss, wo will ich her, was interessiert mich, wo liegt meine Leidenschaft, was passt da zu mir. Und das dann frühzeitig planen. Das ist, glaube ich, wichtig. Dann Unterstützung ist wichtig. Da hatte ich auch jemanden, eine Mentorin, die mich unterstützt, die mir das ermöglicht hat. Genau. Jemand.
Sehr gut. Ja, vielleicht auch so ein bisschen die Hürden jetzt im heutigen Berufsumfeld. Ist es immer noch so, dass ihr euch als Ärztinnen in leitenden Positionen mehr müsst beweisen als jetzt beispielsweise Männer in Führungspositionen, leitenden Führungspositionen?
Also ich glaube, die Flexibilität und die Agilität wird von uns wahnsinnig gefordert. Also wenn ein Mann sagt, er muss jetzt zu den Kindern, dann ist es so, wow, ein Mann, der sich um Kinder kümmert. Wenn wir sagen, heute muss ich, dann heißt es, hat sie niemanden organisiert. Und ich glaube, deswegen ist es extrem, ich kenne jetzt deinen Mann nicht, aber ich glaube, hinter den Karrierefrauen stehen echt tolle Männer auch. Weil ohne den würde ich jetzt, hätte ich gar keine Chance.
Weil du wahrscheinlich auch die Familie nicht hier im Umfeld, in eurem Umfeld hast.
Genau.
Ja. Du hast mir vorhin noch ein bisschen Zahlen genannt, was super spannend war. Kannst du das nochmal wiederholen? Wie viele Ärztinnen gibt es im Gesundheitsbereich, also prozentual gesehen, und wie viele in Führungspositionen und wie viele Chefärztinnen?
Also einfach Frauen im Gesundheitswesen insgesamt sind knapp 70% sind Frauen. Bei den Ärzten ist es krass, dass bei den Assistenzärzten 50% Frauen sind, aber in der Chefetage ist es dann bei 14% ungefähr. Und da sieht man halt schon noch einen großen Unterschied. Und ich glaube, das sehen wir auch immer, weil natürlich die Weiterbildung, also man studiert ja Medizin und dann kommt die Weiterbildungszeit zum Facharzt. Und das sind wirklich wichtige Jahre. Und die kann man immer noch schlecht in Halbtag absolvieren oder in 50%. Das geht eigentlich nicht. Aber auch, weil vom System her sich da seit, weiß nicht, 30, 40 Jahren, also seit ich es kenne, eigentlich wenig geändert hat. Und diese 5 Jahre sind dann eigentlich in der Zeit zwischen weiß ich, so 27 oder 25 und 32. Und das ist halt häufig irgendwo die Zeit, wo man dann auch mal einen jemanden kennenlernt und vielleicht die Familienplanung in Angriff nehmen sollte. Gerade als Gynäkologin sage ich das, weil dann die Risikowelle ja auch mit sämtlichen Sachen hochgeht. Und da dazwischen, das bricht so ein, das macht so einen krassen Unterbruch, dass wir dann wirklich eine Schwierigkeit haben, wieder in Fahrt zu kommen. Das ist eine ganz schwierige Sache.
Da siehst du also so ein bisschen die grösste Hürde.
Ja, also ich habe auch gesagt zu meinem Mann, ich kann nicht, bevor ich den Facharzt nicht habe, Kinder kriegen, weil das einfach so eine Hürde ist. Ja.
Ja, und das ist deine Berufung, du hast es wollen werden.
Genau.
Ja, ja. Vielleicht, ihr redet auch jetzt so von Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ihr seid beide Mamis. Wie schafft ihr das? Wie bringt ihr das alles unter einen Hut? Ich weiss, du schaffst 90%. Wie viel schaffst du?
100.
100%. Wie schafft ihr das?
Das fragen wir uns jede Woche, würde ich sagen. Also jedes Wochenende. Wir haben wirklich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wir haben am Wochenende einen Huddle als Familie und wird organisiert, wer wo, was, wann, wie und was es braucht. Also immer schon wirklich minütliche Planung eigentlich für die nächste Woche.
Sie sind dann noch klein?
Oder? Ich habe einen, der ist 12. Das geht jetzt schon langsam. Es wird schon besser.
Ja.
Aber es ist trotzdem das Ganze rundherum. Es ist ja trotzdem.
Hobby und ja genau, her schon vier, zurück schon vier. Wie ist es bei dir?
Mir sind die Kinder schon ein bisschen grösser. Also der Jüngste ist 12. Das geht schon ein bisschen besser. Aber ja, Planung ist alles. Und es braucht auch Beteiligung vom Papi, sonst ist es nicht möglich. Und auch von sonst Unterstützer, wie entweder ein professionelles Helfernetzwerk, Kita nenne ich, oder Grosseltern, wenn man hat in der Nähe. Genau, also alleine schafft man es nicht. Ja.
Und
aber was, es ist vereinbar.
Und was, glaube ich, schon ist Kompromissfähigkeit.
Ja.
Man muss einfach von der Supermama, die man sich so früher auch mal vielleicht vorgestellt hat, dass man immer zum Geburtstag was backt oder irgendwie schön macht, das muss man sich halt teilweise auch verabschieden.
Und wie häufig kommt da nicht schlechte Gewissen?
Ja, das, also ich musste gestern meinen Sohn, der ist auf einen Schulausflug gefahren. Und da ich hier einen wichtigen Termin hatte, musste ich ihn 1,5 Stunden vor dem Schulausflug schon an der Schule abgeben. Das ist nicht einfach, das muss ich schon sagen. Die Fahrt hierher habe ich schon gedacht, Mist, bin ich jetzt eine Rabenmutter. Aber auf der anderen Seite sieht er auch, dass ich glücklich bin und hat die Zeit, die ich für ihn habe, ist dann wirklich Quality Time. Und ich glaube, so versucht man das immer wieder, sich schön zu reden.
Ja, und wie so tönt, sucht ihr auch Wege, dass es eben machbar ist, so etwas. Weil es ist, wie gesagt, nicht einfach. Du hast es vorhin gesagt. Irgendwann kommt man an den Zeitpunkt, wo man sagt, man möchte jetzt gerne Familie haben. Und dann fehlen halt dann die Jahre, wo man die Spezialisierungen machen kann. Wie sieht es so aus mit Teilzeitmodellen und flexiblen Arbeitszeiten? Jetzt eben auch, wenn man sagt, ja, ich möchte eigentlich mal eine leitende Führungsposition haben im Spital als Ärztin. Und doch hat ich den Wunsch auch für Familie.
Also auf Assistentinnen-Niveau, Oberärztinnen-Niveau geht das sicher gut. Ja, ich kann als Assistenzärztin 50% arbeiten. Die Weiterbildung geht einfach entsprechend länger. Wir bieten das hier auch an, Jobsharing. Das ist wichtig. Im ambulanten Bereich ist es natürlich noch fast einfacher als im stationären Bereich, wo Patienten halt mehrere Tage bleiben. Da ist die Kontinuität wichtig. Aber da muss man halt Übergaben machen. Das ist ein bisschen aufwendiger. In leitenden Positionen gibt es sicher auch. Also, die Kollegin von mir, Sabrina Jägerlehner, teilt mit mir jetzt die Chefarzt-Stellvertreterinnen-Position. Jetzt nicht, weil wir Teilzeit arbeiten, aber das ging sicher auch so. Schon möglich.
Und wir fangen jetzt auch an bei den Findungskommissionen für Chefärzte, wo ich zuständig bin, wirklich für Top-Sharing auszuschreiben. Also, dass ich zwei, müssen ja nicht nur Frauen sein, aber zwei Personen im Top-Kader eine Chefarztposition teilen.
Also ich glaube, das Rückmeldungen?
Noch verhalten, aber es kommen so die ersten Anfragen. Und ich glaube, das ist eben was ganz Neues. Es ist auch noch nicht ganz klar, wie das dann funktioniert. Und da müssen wir auch als Frauen oder als Leute, die Personen, die diese Jobs auch in Teilzeit haben möchten, mutig und kreativ werden und das mal probieren und versuchen, selber auszugestalten. Also ich glaube, da gibt es noch gutes Entwicklungspotenzial, dass wir da noch auf ganz neue Ideen kommen.
Das wollte ich sagen, in anderen Unternehmen ist das wahrscheinlich normal. Hier sieht man das noch nicht so häufig an. Da muss man mal so überlegen, ja, geht das überhaupt? Wie handhaben wir das? Aber ja, super inspirierend, wenn ihr so etwas zukünftigen leitenden Führungspositionen Frauen ermöglichen. Jetzt, wo seht ihr so ein bisschen die Unterschiede in die Fachrichtungen, wenn jetzt jemand sagt, ich will gerne in eine Führungsposition gehen als Ärztin? Gibt es da auch Unterschiede?
Ja, das gibt es sicher. Also in den kompetitiveren Fächern, so Herzchirurgie, Neurochirurgie, Orthopädie, ist es sicher schwieriger, immer noch als Frau. Auch akademische Karriere nebst Familie ist schwieriger, aber nicht unmöglich. Ich glaube, man sollte sich dort nicht zu fest entmutigen und das machen, wo man die Leidenschaft hat dafür. Aber es gibt sicher Umfelder, wo es schwieriger ist, jetzt auf der inneren Medizin.
Insgesamt in den Operativen ist natürlich, weil du noch einen zusätzlichen Block hast, ob du im OP wirklich absorbiert bist. Und das ist, kommt noch on top drauf. Das ist einfach dann nochmal schwieriger zu organisieren. Und die Notfälle nachts und Wochenende nochmal mehr sind, oder ungeplanter sind als in der inneren Medizin oder in internistischen Fächern.
Ich wollte sagen, Picke und so. Wie ist das? Habt ihr das beide?
Picke nicht mehr, aber Wochenenddienste, da habe ich regelmässig, also zweimal pro Monat im Schnitt.
Und das kannst du gut aneinander vorbeibringen mit Familie und.
Ich muss es einfach organisieren.
Genau. Ja. Und ist das für dich noch eine Herausforderung? Also, sagst du, viele sind ja so ein bisschen abgestreckt vom Dienstplan. Ist das bei dir auch so? Oder sagst du, das ist echt noch ganz normal für mich?
Ja, es ist anstrengender, weil man natürlich die freie Zeit der Kinder auch mit ihnen verbringen will oder einem Partner. Aber es ist auch gut, mal unter der Woche Sachen können zu erledigen und frei zu haben, wenn die anderen nicht frei haben. Vor- und Nachteile wie alles.
Ja, wenn wir vielleicht noch so ein bisschen auf die Spitäler eingehen, was können Spitäler machen, dass sie eben die Frauen wirklich noch besser fördern?
Ich glaube, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder von Beruf und Freizeit oder was auch immer wird zukünftig immer wichtiger. Jetzt unabhängig Mann oder Frau von den Männern wird mehr Beteiligung an Familienarbeit verlangt, je länger, je mehr. Dass man dort so Modell, eben fantasievolle Modelle, entwickelt und zulässt.
Und ich glaube, moderne Modelle für Präsenz. Wann braucht es wirklich Präsenz für einen Arzt und was kann er eben auch mal im Homeoffice machen? Das ist in der Medizin noch sehr eher verpönt, dass man sagt, man macht was zu Hause. Und ich glaube, da sind schon noch Möglichkeiten heutzutage mit Technik, mit AI und sonst was. Man kann sich so gut auch Visite, es gibt ja schon Zoom-Visite. Wir haben ja verschiedene Standorte und da überlegen wir auch schon, warum muss jeder dorthin fahren über eine Autobahn, die voll ist. Kann man das nicht auch anders machen? Und ich glaube, da können wir noch offener werden und noch auch neue Ideen einbringen.
Und ihr zwei, habt ihr die Möglichkeit für Homeoffice?
Ich habe einen Tag die Woche, ja.
Ich nehme.
Ja, du bist wirklich effektiv hier vor Ort. Mhm. Ja. Mhm. Ja, und welche Tipps habt ihr vielleicht auch für junge Frauen, die Medizin studieren wollen, die vielleicht mal hier in dem Podcast hocken wollen, wie ihr das jetzt seid?
Ich finde, man sollte wieder einsteigen, nicht zu lange Pause machen, wenn man Mutter ist geworden. Wieder einsteigen, sicher auch mit dem Partner aushandeln, wie man das macht und dann auch so machen. Viele haben, glaube ich, andere Vorstellungen, als es nicht tatsächlich ist. Ich glaube, das ist immer wieder ein Aushandeln und vielleicht auch ein Fünfi gerade sein, wenn jetzt der Partner die Kinder anders anlegt, als man es selber würde machen. Ein bisschen Pragmatismus. Dann auch, dass man sagt, was man gerne möchte, weil der Chef weiss nicht von selber, dass man vielleicht möchte, befördert werden. Ob es dann klappt oder nicht, ist eine andere Frage, aber dass man das sagt, wie man sich möchte entwickeln und für sich ein bisschen planet, die berufliche Entwicklung in 10, 20, 30 Jahren. Dass man das wirklich anschaut, regelmässig.
Ist das nicht noch etwas, was Frauen eh mehr machen müssen? So für sich einstehen und sagen, ich möchte gerne dorthin. Habt ihr nicht das Gefühl, dass Männer sagen das viel häufiger?
Vor allen Dingen mutig sein. Also ich glaube, gerade in der Gynäkologie habe ich gesehen, Frauen, wenn sie ganz sicher sind, sagen sie, ja, ich traue mir das zu. Männer haben es noch nie gemacht und trauen sich zu. Und da glaube ich, oder auch in Bewerbungsgesprächen sehe ich ganz häufig dass den Unterschied, Lebenslauf von einer Frau, top, 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 und sie ist sehr zurückhaltend. Ja, ich kann das schon, aber und Männer, da ist einfach ganz anderer Mut vorhanden. Und ich glaube, da dieses Selbstbewusstsein, ja, ich traue mir das zu, ich probiere das jetzt mal, das kann schon noch wachsen.
Und wie ist es bei euch beiden? Also, tut ihr auch junge Ärztinnen motivieren? Seid ihr da auch Mentor? Unterstützt ihr sie?
Also, ja.
Absolut. Also ich glaube, du klinisch. Ich bin ja jetzt mehr auch in der Verwaltung tätig und habe da natürlich auch Ärztinnen eben für Chefarztposten oder für höhere Posten und da versuche dort wirklich die Motivation oder auch das, dass man sich zutraut, in diese Posten zu kommen und versuche, die zu fördern da.
Was wünscht ihr euch für die nächste Generation von der Ärztinnen?
Tolle Medizinerinnen, die aber nicht des Frauenwillens deswegen in den Positionen sind, sondern die wegen ihrer Leistung und wegen ihrer wirklichen intrinsischen Motivation an der richtigen Stelle sind. Und die richtige Umfeld, dass wir das richtige Umfeld haben, um diese Frauen wirklich zu fördern.
Ja, genau, einfach ein bisschen mehr Selbstverständlichkeit, eben, dass die 60% der Assistenzärztinnen sich auch in der Führungsetage abbilden, dass es wie normal ist.
Gang und gäbe ist. Als Abschlussfrage, ich gebe euch einen Satz und ich wäre froh, wenn ihr mir den würdet beenden. Karriere als Frau in Medizin bedeutet für mich?
Meine intrinsische Motivation zur Verbesserung des Gesundheitssystems täglich leben zu können.
Für mich bedeutet es, dass man auch ein bisschen mitreden kann, mitgestalten und dass man seine Leidenschaft leben kann.
Das sind zwei wunderschöne Schlussstatements. Merci vielmals, Katharina, merci vielmals, Regula. Seid ihr da gewesen und habt ihr uns so ein bisschen Einblicke in euren Alltag gegeben und welche Chancen es eben auch gibt und welche Herausforderungen? Und natürlich bin ich überzeugt, dass ihr ganz vielen jungen Frauen da aussen auch Mut gemacht habt und inspiriert habt. Merci vielmals.
Vielen Dank dir.
Und euch sage ich merci vielmals, seid ihr mit dabei gewesen. Habt's gut. Adieu miteinander.